Und wieder ist eine Woche vorbei. Wir sind wieder live bei Zwei Frauen, zwei Brüste, dem Podcast, der sich mit Brustkrebs beschäftigt und alle Themen drumherum. Wir möchten euch zeigen, dass es ein ganz normales Leben gibt, dass wir auch Alltagsproblemchen haben und ein Alltagsleben, dass es ein bisschen vielleicht auch manchmal eine Leichtigkeit hat und auch ein bisschen Humor, das Thema, ohne es zu bagatellisieren.
Richtig. Ich wollte nämlich gerade sagen, Alex, also Problemchen ist mir so ein Tsunami. Ausnahmezustand beim Krebs.
Naja, sagen wir aber so, Problemchen und große Probleme. Also von bis, ne? Es fängt ja mit kleinen Sachen an und hört mit ganz großen Sachen auf.
Hast du das auch so, dass du zwar natürlich im großen Krebsproblem steckst und dich irgendwann so nach kleinen Problemchen gesehnt hast?
Oh. Ach, natürlich. Aber wir hatten doch auch kleine Problemchen.
Ja, aber das, worüber wir heute eigentlich sprechen wollen, das sind so administrative Albträume. Die, finde ich, gehören schon zu den etwas größeren Problemen.
Ich wollte gerade sagen, wenn du jetzt kleine Probleme sagst, weil das war mein größter Albtraum in der ganzen Erkrankung, war dieser ganze Papierkram und dieses ganze administrative, organisatorische und alles, was da dran hing. Diese 8 Millionen Telefonate
also
und
ich,
so.
Ich hab das auch so empfunden. Also ich möchte gerne, das ist mir ein wichtiges Anliegen, bevor wir so in diese Folge starten, sagen, natürlich sind wir dankbar darüber, dass wir in einem Land leben, wo wir zum Beispiel sowas wie Lohnersatzleistungen bekommen. Und natürlich sind wir dankbar über die bestmögliche medizinische Versorgung, die uns zuteil gekommen ist. Darauf wollen wir gar nicht hinaus, sondern wir wollen ehrlich gesagt damit hinaus, wie ist es für den Patienten, für den Anwender, diese ganzen Stricke zusammenzuführen, weil so einfach ist das nämlich nicht. Und wenn man nämlich bedenkt, in was für einer Situation emotional und körperlich man steckt, ist das ehrlich gesagt hier und da eine Überforderung. War das auch bei dir so? Hast du dich auch überfordert gefühlt?
Ich hab immer gesagt, es ist eigentlich wie so ein Nebenjob. Ja. Also das ist, eigentlich würde ich sagen, so eine 50% Stelle war das auf jeden Fall, sich um diesen ganzen Kram zu kümmern. Und ich glaube, wir haben das ja schon ganz schön beschrieben, würde ich mal sagen, in den vorherigen Folgen, dass man eben dieses Chemohirn hat, dass man eine Konzentrationsspanne hat, die vielleicht mal eine Minute lang ist, wenn man Glück hat, vielleicht auch mal zwei. Aber um sich ein Riesenformular durchzulesen, also ganz ehrlich, ich kann mich erinnern, es war kurz vor der Reha, hat die Rentenkasse bei mir eine Kontenprüfung gemacht. Und zwar, die wollten einfach mal mein Rentenkonto prüfen. Ach so, wahrscheinlich, um dann festzulegen, wie viel ich dann bekomme. Mhm. Genau. Und dann bekam ich einen riesengroßen Umschlag und da drin war, ich habe ein Packen Papier da rausgenommen. Und dann stand nur so, ja, wir würden Sie bitten, das Anliegen, die anliegenden Formulare so schnell wie möglich ausgefüllt zurückzuschicken. Und ich klappe das auf und ich glaube, das waren so 80 Seiten.
Ich wollte gerade sagen, wenn es so um Rente geht, weil ja, dann ist das schon nicht ohne.
Nee, ganz ehrlich, ich hab hingesetzt, ich habe mich geheult.
Das glaube ich.
Und dann habe ich gedacht, okay, ich kann das nicht. Und dann stand da so, wo haben Sie gewohnt, als Sie 17 waren? Oder so Sachen. Weißt du, ich so, wen interessiert das? Es geht doch jetzt einfach nur um diese Zeit, ich habe Krankengeld bezogen und jetzt mache ich eine Reha und krieg Übergangsgeld. Was wollt ihr von mir? Ich war total fertig. Und dann habe ich die aber angerufen und habe das auch genauso der Rentenkasse gesagt und habe gesagt, wissen Sie was? Ich sitze hier gerade, ich kriege Schnappatmung, wenn ich diesen Fragebogen mir angucke und ich könnte einfach nur heulen. Ich bin total überfordert, ich kann mich nicht konzentrieren, ich kann das nicht. Und dann sagte diese Dame, das ist überhaupt kein Problem, füllen Sie einfach aus, was Sie können und schicken Sie es zurück.
Das war aber eine nette, ne?
Das war total nett.
Den ganzen Tag,
das hat man nicht immer.
Den ganzen Tag solche Anrufe entgegennimmt? Frage ich mich einfach, ich frage mich das einfach. Ja, ich fand auch, alle schreien immer so Datenschutz, Datenschutz, ne? Aber ich finde, wenn es um die Gesundheit geht, dann ist das erstmal völlig egal. Da musst du ja mit all deinen Daten im Original an Stelle XY, die damit nie was zu tun hatte, berichten, wo du mit 17 gearbeitet hast, damit der, weiß ich nicht, die Kirchenuhr im Sternbild des Orion den Stempel draufdrückt. Mit dem Handkuss.
Bei Ostwind.
Bei Ostwind.
Ja.
Also ich habe mich, ja, also ich meine, wir übertreiben jetzt ein bisschen, aber ich finde wirklich einige Vorgänge, auch so bei einer Stelle, ja, so überbürokratisiert, ja, da fehlen mir manchmal, fehlt mir echt die Worte. Hattest du so ein Schlüsselerlebnis? Ja. Also bis auf diesen 80-seitigen Rentenkontenprüfungs...
Ich weiß nicht, also Paula, jetzt mal aus dem Stegreif, ich könnte hier 80 Schlüsselmomente nennen, weil es war so viel, ne? Du hast auf der einen Seite, sollen wir es einfach vielleicht mal so chronologisch anfangen, dass wir sagen, okay, was kommt denn, was ist denn, du kriegst die Diagnose und parallel zur Diagnose, und das fand ich halt so krass, bekommst du 8 Millionen Sachen, die du jetzt organisieren musst. Du musst dich krank melden.
Regelmäßig, du musst, immer wieder, nicht
und
vergessen,
das,
lückenlos. Ja. Ja.
Genau, lückenlos. Ich habe das auch einmal nicht gehabt. Also ich hatte die Lücke drin, da wurde mir direkt Krankengeld gestrichen. Ja, aber das haben sie doch unterschrieben, dass sie das wissen, dass sie das lückenlos machen müssen. Und da habe ich gesagt, wann habe ich das unterschrieben? Und dann schickte sie mir das. Und da habe ich gesagt, wissen Sie was, als ich das unterschrieben habe, da war ich schon seit über einem Monat in der Chemo. Meine Konzentrationsspanne war auf
so,
null.
Ich sagen, ich kann,
und ich habe alles blind unterschrieben, was
gar
sie mir geschickt haben.
Ich kann mich nicht erinnern, dass ich sowas jemals unterschrieben hätte.
Ja, eben. Ich konnte mich halt auch nicht erinnern, deswegen hat sie es mir geschickt.
Aber weißt du,
aber das wollte ich sagen, weißt du, du unterschreibst die Sachen blind, weil du überhaupt, also ich hatte nicht die Konzentration, mir diese ganze Kleingedruckte, das sind ja seitenweise irgendwelche Sachen. Ich habe alles
also,
einfach so.
Man muss einfach mal dazu sagen, also man bekommt ja das Krankengeld tageweise. Also man kriegt so einen Tagessatz berechnet. Und bei mir war es tatsächlich auch so, dass ich an dem, ich weiß es noch ganz genau, weil ich am Freitag nach der Chemo, und da sollte ich die Krankmeldung verlängern, bin ich aber nach Hause gegangen, direkt nach der Chemo, ist klar, oder? Also verständlich, jeder versteht das. Und dann war Pfingsten am Montag, also die Praxis hatte zu, am Freitag hätte ich abgeben müssen, Samstag war sie zu, Sonntag war sie zu, Montag war Pfingstmontag, Dienstag war ich da, habe mich sofort um die Krankmeldung gekümmert. Ich wurde auch nahtlos krank geschrieben, aber die Krankenkasse störte sich am Ausstellungsdatum des Arztes.
Genau.
Und
genau.
Egal ob Feiertage,
hatte ich genau das Gleiche.
Egal ob Feiertage dazwischen waren oder nicht, es wurde mir nicht anerkannt. Also mir wurden auch 5 Tage Krankengeld gestrichen.
Ja.
Das
same, same. Weil es ist der erste Tag, wenn der ein Feiertag ist, dann ist es okay. Aber du musst an diesem Tag, musst du zumindest das Ausstellungsdatum, muss auf diesem Dings der erste sein. Das, ach, ich hätte. Und ich war immer bei einer anderen, ich war bei meiner Sinologin, die hat immer meine Krankmeldungen ausgestellt. Das heißt, ich habe da musste ich da einmal im Monat hin und das hat mich so genervt.
Ja,
und aber die Sache ist auch die, dass du erst einmal, du kannst dich auch länger krank schreiben lassen.
Bei uns ging nur 4
aber
Wochen.
Aber die zahlen dir ja. Nee, also die haben auch gesagt, ich könnte mich sogar länger krank schreiben lassen, aber das ist mit dem Krankengeld dann blöd, weil du kriegst das nur pro Krankmeldung ausgezahlt. Aha. Also wenn du das jetzt zum Beispiel für 6 Wochen krank schreiben
dann kriegst
lässt,
du natürlich auch
dann kriegst du es halt am Ende der 6 Wochen und du willst ja einmal im Monat regelmäßig dein Krankengeld haben.
Also was ich sagen
also
wollte,
jeden
das Dilemma,
Monat.
Das Dilemma ist einfach finanzieller Art, weil also es ist eine Lohnersatzleistung, das heißt man bekommt natürlich schon weniger Geld als Gehalt. Da würde ich ja noch gar nicht meckern, aber wenn einem wegen solcher Dinge dann noch 5 Tage gestrichen werden, ich sag mal so, das tut schon weh.
Ja.
Das muss man einfach mal so sagen.
Ja, das ist ja generell, also ich finde was auch noch, gut, ich habe es gesagt, wir gehen chronologisch vor, aber was mir bei dem in dem ganzen Zusammenhang noch einfällt, ist natürlich auch das, dass du oft Stolpersteine in den Weg, also gefühlt habe ich mich so gefühlt, als würde es mir in den Weg gelegt werden. Also das heißt, wenn du irgendetwas möchtest an einer Zahlung oder zum Beispiel während der Krankengeldzeit möchtest du gerne in den Urlaub fahren. Ich bin ja, wie gesagt, nach Bali geflogen. Aber du musst du halt jedes Mal Bescheid sagen, wenn du das Land verlässt und dann muss die Krankenkasse entscheiden, ob das von deren medizinischen Dienst genehmigt wird, dass du ins Ausland fährst, ob das ein Risiko birgt. Und sie können dir dann halt das Krankengeld streichen.
Normalerweise ist es so, das war bei mir irrerweise der Fall. Es geht ja darum, wenn du das Land verlässt, es soll nicht der laufenden Behandlung hinderlich sein. Und dann musst du dir ja vom Arzt bescheinigen lassen, hallo, ne? Frau Ellerbrock, die möchte jetzt eine Woche mit ihrer Familie mal an die holländische Küste fahren, an die Ostsee. Aus unserer Sicht spricht medizinisch...
Seit wann ist die holländische Küste an der Ostsee?
Oder an die Ostsee? Oh Mann, Alex.
Nein, sprich weiter.
Ich merke das schon. Ich lese schon die Zuschriften.
Chemo-Hirn werden wir ein Leben lang mit uns tragen. Ach Gott,
ne, was man so erzählt. Aber ich rede jetzt einfach weiter, als wäre nichts gewesen.
Ja, mach es bitte.
Und zwar ist es so, also du musst erstmal fest buchen, damit du der Krankenkasse mitteilen kannst, von dann bis dann ist Paula in Holland an der Ostsee. Und dann sagt die Krankenkasse, ist nicht hinderlich, wir lehnen es trotzdem erstmal ab. Und dann kommst du in diese Widerspruchsgeschichten. Das habt ihr bestimmt schon 100 Mal gehört.
Genau darauf wollte ich nämlich hin, auf den Punkt.
Dann machst du einen Widerspruch und sagst, ja, ganz ehrlich, meine Familie und ich, wir brauchen einfach ein paar Tage, wir müssen mal raus. Und dann sagt die Krankenkasse dann, wir haben uns das überlegt mit dem Widerspruch. Von uns aus kriegst du ein Okay, aber du kriegst kein Krankengeld. Und so wird eben ein Urlaub auch mal schnell zu einem unbezahlbaren Unterfangen. weil du ja natürlich die Urlaubskosten hast und natürlich dann aber auch kein Geld bekommst, mit dem du ja kalkulieren musst. Und ich finde, das sind einfach, also es gibt eine Sonderregelung, es macht das Reisen während einer Langzeiterkrankung möglich. Aber es scheint dafür irgendwie keine Regelung zu geben. Also ich fühlte mich oft so willkürlich ausgeliefert.
Es ist wirklich Willkür dabei. Also ich habe das halt damals, da bin ich in den Skiurlaub gefahren. Und dann habe ich halt gesagt, ja, ich würde da gerne hin und ich brauche das, ich muss raus. Und dann haben die gesagt, ja, also es wurde erst abgelehnt. Dann habe ich Widerspruch eingelegt. Und ganz ehrlich, ich finde, jeder Widerspruch, das ist so kräfteraubend, weil du bist eigentlich schon eigentlich am Limit mit dem ganzen Zeug, was du eh schon machen musst. Und dann kommt so ein Widerspruch rein. Das heißt, du musst dich nochmal hinsetzen. Und ich weiß, als ich damals nach Bali geflogen bin, habe ich halt, also die haben ja alles abgelehnt. Und ich musste das nochmal per Einschreiben unterschreiben, dass wenn durch meine Reise sich mein Krankheitszustand verschlechtert, dann würden sie mir im Nachhinein, also die ganze gesamte Vorzahlung des Krankengeldes noch streichen und alles. Und ich war in dem Moment, das war halt nach den ganzen Chemos, ich habe gesagt, Ich habe jetzt einfach keine Kraft, da Widerspruch einzureichen. Habe aber dann von Bali aus, wo ich mich dann schon ein bisschen gefangen hatte, habe ich mich dann da hingesetzt. Aber ich hätte es in dem Moment, ich habe gesagt, ich kann nicht mehr, ich habe Ersparnisse noch, dann nehme ich die, es ist mir jetzt, ihr könnt mich alle mal, ich muss raus, kann nicht mehr.
Ich muss doch mal sagen, also falls uns jemand zuhört, der keine Krebserfahrung hat, Der denkt jetzt so, ihr habt Probleme, hier geht's um Urlaub. Aber ich muss auch ehrlich sagen, es sind ja unter solchen Umständen nie solche Urlaube wie vor dem Krebs. Also es ist einfach so, man verbringt einfach so viel Zeit zu Hause. Ein Zuhause wird so ein deprimierender Ort, weil man da seine Chemokater austrägt. Es ist einfach so viel Leid in diesen Wänden. Man ist einfach so satt. Man muss einfach mal mit seiner Familie vielleicht einfach einen Tapetenwechsel machen. Einfach mal an etwas anderes denken. Und mir ist es immer wieder gut gelungen, mich mit solchen Alltagsmomenten aufzuladen und mir auch Kräfte wieder zurückzuholen und zu generieren. Also nur für den Fall, dass jetzt jemand sagt so, boah ey, also ihr habt ja Luxusprobleme und andere Leute fahren gar nicht raus. Also es gibt durchaus Projekte, die auch solche Ausfahrten unterstützen, das möchte ich sagen. Und das ist durchaus, ganz ehrlich, für mich war das Gold wert. Gold wert.
Und ich glaube, was auch noch ganz wichtig ist, dass du eben was hast, worauf du dich freuen kannst. Dass du irgendwo darauf hinarbeitest und sagst, so gut, wenn ich das alles geschafft habe, dann, was weiß ich, fahre ich nach Holland. Oder dann mache ich irgendwas Schönes, weißt du, um dich auch zu belohnen für die ganze Sache. Ja. Und das ist so wertvoll. Und natürlich kommt dann dazu die zweite Perspektive, dass du einfach sagst, okay, ich wollte aber immer schon mal das und das und das machen. Wenn nicht jetzt, wann dann? Ne? Und also ich hatte das zumindest, dass ich immer gesagt habe, wenn nicht jetzt, wann dann? Ich will jetzt einfach mal raus. Ich will jetzt, und es war ein kalter Winter und
mir tat
alles weh.
Ja, und bei mir war es einfach so, ich wollte eigentlich einfach meinem Kind auch etwas ermöglichen. Also ich habe so viel Neins in den Raum geworfen. Also können wir schwimmen gehen, können wir dies machen, können wir das machen. Also ich war ja gefühlt ständig entweder im Chemokater operiert oder einfach dauermüde. Und wenn wir sowas planen konnten, dann habe ich das immer im Hinblick auf mein Kind gemacht. Ich wollte ihm etwas Gutes tun und fühlte mich so gut dabei, weil ich selber mich körperlich dazu natürlich auch in der Lage fühlte dann. Und das, ja. Und wie gesagt, also im Krankenhaus, Krankenkassenantragsverfahren läuft es so ab, dass du erst buchen musst und dann erfährst du mit Zu- oder Absage der Krankenkasse, wird das jetzt ein teures Vergnügen oder nicht. Und das macht stimmungsmäßig einfach so viel aus, finde ich.
Ich finde, es braucht aber auch echt viel Zeit. Also ich meine, du reichst dann halt diesen Widerspruch ein. Und das kann auch sein, das muss ja noch nicht mal ein Urlaub sein, das kann sein irgendeine medizinische Untersuchung, irgendwann ein spezielles Verfahren oder so. Dann geht das an den medizinischen Dienst. Der trifft sich auch nicht so regelmäßig. Und ich habe sogar erlebt, dass sie sagen, ja, aber dieses Mal haben sie sie leider nicht geschafft, die behandeln sie dann nächstes Mal, wenn sie sich treffen. Und ich denke mir so, hallo, das ist doch eine ganz kurze Sache. Das braucht. Aber ich sitze da und warte dann halt, dass das jetzt genehmigt wird oder nicht. Und das ist schon, da brauchst du Geduld, da brauchst du Nerven. Und ich denke immer so, mir ging es noch nicht mal so mega, mega schlecht, ja. Aber was ist denn jemand, dem es so richtig dreckig geht, der dem das Zähneputzen schon schwer fällt? Wie sollen die sich denn um sowas kümmern? Ne?
Ich habe mich das auch gefragt. Also ich hatte auch ganz oft so Situationen, ich bin ja mal, weil ich diesen Postweg umgehen wollte, ich bin ja persönlich in die Krankenkassengeschäftsstelle gefahren zum Beispiel. Und da hast du hier noch ein weiteres Hindernis. Und zwar kann es dir passieren, dass du in diesem Wirrwarr, der sowieso schon so man fühlt sich einfach so ungerecht behandelt vielleicht oder so. Und man geht schon so ein bisschen misstrauisch in diesen Krankenkassengebäude hinein. Und dann triffst du jemanden, der total empathielos ist. Also ich habe es auch gehört. Also ich denke mir das nicht aus. Also es ist...
Ich hatte so einen am Telefon, gesagt, ganz ehrlich.
Seien Sie froh, dass Sie keine Pflegestufe beantragen müssen. Da sind mir die Tränen gekommen, weil ich mir überlegt habe, jetzt stell dir mal vor, es ginge mir so schlecht. Wer würde das für mich machen? Müsste ich das meinen Angehörigen zumuten, dass die bei meiner Krankenkasse betteln müssen, dass irgendwelche Anträge, Untersuchungen, ich weiß nicht, was genehmigt werden müsste. Also mir ging es danach so schlecht. Das ist so ein deprimierendes Gefühl. Und oder du sagst sowas wie, ja, ich beantrage das, weil ich habe ja Krebs. Dann gucken die dich an und sagen so, ja, und der Nächste humpelt halt. Wirklich,
aber ich muss sagen, also da muss ich eine Lanze brechen für meinen Krankenkassenmitarbeiter, weil ich habe immer mit dem Gleichen zu tun gehabt, weil ich halt noch bei uns auf dem Land bei der Krankenkasse bin, aber auch nicht für alle Sachen. Also manche Sachen, da waren andere Leute dafür zuständig, und das fällt mir jetzt so gerade ein, wo du das sagtest, weil ich habe dann mit einer gesprochen und da habe ich gesagt, ja, ich würde halt gerne jetzt da in Skiurlaub, und dann sagte die sowas wie, ja, sie fahren aber auch oft in den Urlaub. Und ich so, Entschuldigung? Ich meine, aber sie waren doch jetzt im Oktober dann auch weg gewesen. Ich so, ja, das war eine Kur. Da war ich auf Kur. Ach so, ja, aber das ist doch auch Urlaub, ne? So, also, und dann meinte ich so, ich fing dann an, mich sogar zurecht zu fertigen. Und habe dann gesagt, ja, also entschuldigen Sie, aber ich will mich jetzt auch erholen. Ich wollte mit meinen Kindern einen Stopp im Legoland machen und dann in den Skiurlaub, ne, wo ich selber wahrscheinlich eh nicht Skifahren konnte, weil ich einfach zu fertig war. Aber ich dachte, nee, wir machen das und die sollen in den Schnee, die Kinder. Und dann dachte die echt so, ja, sie fahren ja auch auf den Urlaub. Und ich dachte, ich höre nicht richtig. Und im nächsten sagt sie dann, ja, ich fahre nur einmal im Jahr. Und dann habe ich noch gedacht so, ja, und dann habe ich gesagt, aber das ist doch, also da war ich auch gar nicht schlagfertig genug, weil ich einfach so perplex war. Also, ich habe gesagt, das ist eigentlich doch, Mann, du blöde Kuh, das ist doch dein Problem, wie oft du in Urlaub fährst. Aber also, ich habe auch gesagt, wir sprechen hier von einer Zeit von über einem Jahr. Also, ja? Und da meinte sie, ja, aber sie waren doch dann nochmal da und da. Ich so, ja, das waren zwei Übernachtungen.
Also das wollte ich gerade sagen. Also wir sprechen hier von Urlaub. Könnte man sich ja schon wieder vorstellen, sagen, Mann, die Urlauben hier, ist ja ein Jet-Set-Leben so mit Krebs. Nein, es sind ja meistens wirklich... eigentlich Ausflüge. Es sind so, wir sprechen hier von 2-3 Tagen vielleicht. Ja. Du musst es halt jedes Mal, wenn du über die Grenze fährst, beantragen.
Das macht halt die Ostsee so attraktiv, ne?
Ja, ich weiß ja nicht. Ich habe ja Familie, die wohnt noch weiter. Ich komme ja aus Osteuropa ursprünglich. Ja. Und ja, also wenn du da mal eben deine Tante besuchen willst oder auf eine Beerdigung musst oder so, das ist schon wieder, ja, dann fühlst du dich da noch mehr ausgeliefert, weil da ja auch noch so ein emotionaler Grund hintersteckt, ja. Und ja, ich weiß nicht, ich habe es auch als wirklich sehr kompliziert manchmal auch empfunden, ehrlich gesagt. Also, dass man da wirklich sagt, okay, Grund der Reise ist nicht immer Erholung und Beine hoch, sondern es gibt ja auch andere und dass es gar nicht berücksichtigt wird in diesem Antragsverfahren. Jetzt sagen viele Leute so, ja, wieso meldest du das denn überhaupt an? Also viele melden es auch nicht an, ne, muss ich auch dazu sagen.
Weil sie sich das aber einfach, dann was passiert, weißt du?
Und jetzt muss man sich mal vorstellen, also wir sind ja in einer aktiven Krebs- Therapie und jetzt lass da mal was passieren. Und damit meine ich ja wirklich, das kann ja wirklich von bis sein. Ein Fieber. Wie schnell kann das sein? Und also, das war mir auch ehrlich gesagt zu heiß. Ich habe es dann auch in Angriff genommen, aber ich hatte auch, ja, also viele sehr, sehr unangenehme Situationen. Wir poltern da jetzt und schimpfen vielleicht gerade ein bisschen vor uns hin, aber in der Situation wäre ich gar nicht in der Lage gewesen. Also ich hatte zum Beispiel mal einen Fall, ich bin zur Krankenkasse hin und ich sollte der Krankenkasse einen Nachweis erbringen, dass ich gerade frisch abladiert wurde. Es ging um ein medizinisches Hilfsmittel, das mir genehmigt werden sollte. Mit anderen Worten, also waren 2 Wochen vorher hatte ich die große OP, ich lag auf Kosten der Krankenkasse auf diesem OP-Tisch. Die haben diese ganze Geschichte bezahlt. Ja? Ich bin sehr dankbar dafür, vielen Dank. Aber jetzt kommt's. Wieso muss ich denn der Krankenkasse nachweisen, dass ich diese OP hatte? Die wurde doch durchgeführt und abgerechnet. Also ich gehe ja nicht zu einer ganz anderen Instanz. So.
Ja, aber das Gleiche habe ich auch, das sind dann verschiedene Abteilungen.
Und da geht wieder der Datenschutz.
Und die können nicht miteinander reden.
Ja, das verstehe ich nicht.
Also ich musste meiner Krankenkasse nachweisen, dass ich ihnen Geld überwiesen hatte. Ich so, das werden Sie doch wohl sehen, dass ich Ihnen das überwiesen hatte, oder?
Also das verstehe ich auch nicht, dass man das nicht kurz auf einem kurzen Dienstweg prüfen kann, weil man mutet da einfach Leuten zu. Also wie gesagt, ich war dann auch da und hatte nur eine Kopie mit, aber es sollte das Original sein, wo ich mir, also dann habe ich mir gedacht, Entschuldigung, aber es ist ja irgendwo ein Nachweis und Sie haben die Maßnahme bezahlt. Also ich verstehe es jetzt nicht, muss ich jetzt nochmal zurück. Weißt du, das Original zu holen bedeutet ja, ich hätte zurück ins Krankenhaus fahren müssen. Da hätte ich mir das Original holen müssen. Da hätte die Chefärztin unterschreiben müssen. Die wäre aber vielleicht gerade im Urlaub gewesen. Also holen Sie mal eben den anderen Zettel. Das ist es irgendwie auch nicht, weißt du?
Ja. Aber das ist ja bei allem so, weißt du? Da musst du wieder zu der Ärztin, musst dir da was bescheinigen lassen, da und da und da. Und jetzt, um dann doch nochmal auf das Chronologische zurückzukommen.
Aber ich habe noch nicht fertig erzählt.
Ja. Ach so, Entschuldigung. Entschuldigung.
Ja, also auf jeden Fall hatte ich ja dieses Original nicht dabei, ja. Und ich war so wütend, Alex. Ich fühlte mich so missverstanden, unverstanden meiner Situation gegenüber. Ich fühlte mich so respektlos behandelt. Ich fühlte mich so machtlos. Ich fühlte mich so als Bittstellerin, weißt du?
Ja.
Und das ist ein sehr unangenehmes Gefühl, was die höheren Instanzen einfach in solchen Momenten vermitteln. Und hätte ich kein Kleid angehabt, ich hatte ein Kleid an, das weiß ich noch genau, dann hätte ich keins angehabt, hätte ich mein T-Shirt hochgezogen und hätte gesagt, originaler geht's nicht, mein Freund. So wütend war ich. Und soll ich dir mal was sagen? Jetzt könnte man sagen, wie, aber dann sah er ein, dass die Kundin ein bisschen verstört war und willigte zu. Nein, ich musste das Original trotzdem holen. Und es war genauso, wie ich sagte.
Natürlich.
Und das sind dann so Sachen, wo ich denke, und jetzt stell dir mal vor, ich könnte nicht laufen, hätte da mit öffentlichen Verkehrsmitteln hingemusst oder ich hätte gar nicht hingekonnt. Wer kümmert sich darum? Wer ist in der Lage, da überhaupt durchzusteigen?
Und ganz ehrlich, wir sind Muttersprachler.
Ja.
Stell dir jetzt nochmal vor, du hättest dann noch eine Sprachbarriere dazwischen. Ich bin froh, dass ich halbwegs bei meinen geistigen Kräften war und nicht auf den Kopf gefallen bin und Muttersprachlerin bin. Weil das hätte ich überhaupt, ich hätte es nicht gepackt sonst. Und wo du gerade von Albträumen sprichst, der allergrößte, den ich auch zurzeit noch am Laufen habe.
Ich weiß es ja schon. Ich weiß es schon.
Das aber es ist wirklich, da kriege ich, wo du sagst, du wolltest dein Kleid hochreißen, ja. Ich habe fast geheult am Telefon. Ich warte, wir haben jetzt August. Ja. Im Februar war ich in der Reha. Anfang Februar bis Anfang März. Und ich habe immer noch nicht das Geld für diese Zeit bekommen. Bei mir war der Sonderfall, dass ich innerhalb von 4 Wochen meine Wiedereingliederung begonnen habe. Das heißt, die Rentenkasse zahlt dann ein Übergangsgeld. Das ist ja wie das Krankengeld, es ist ein bisschen weniger und es kommt aber von der Rentenkasse. Und ich warte also seit Anfang Februar bis Ende Mai, wo meine Eingliederung fertig war, das ist ja auch sind mehr als 2 Monate, auf dieses Geld. Ich habe am 4. April hat die AGE, das ist die Arbeitsgemeinschaft.
Ah, das ist ja das ist Fun Fact. Es ist in jedem Bundesland auch ein bisschen anders, muss man einfach auch mal sagen.
Ja, deswegen erzähle ich das. Also, das ist nämlich, die sitzen in Bochum und die kümmern sich um die ganzen Krebserkrankungen für NRW im Namen des Rentenversicherungsbund. Und die haben mir am 4. April, da war ich schon wieder am Arbeiten, also in der Wiedereingliederung, geschrieben, dass ich überhaupt keinen Anspruch hätte auf Übergangsgeld. Und ich denke mir so, Moment mal, ich lebe doch so offiziell eigentlich schon seit Februar von diesem Geld. Ich habe da keinen Anspruch drauf. Ja, nee, sie haben da keinen Anspruch drauf, weil sie einen Tag...
Also du hattest die Reha, dann bist du zurückgekommen von der Reha, hast dich auf dein Arbeitsleben vorbereitet, es war alles okay, du hast Lebensmittel gekauft, deinen Kindern eine Zeitschrift und einen Lolli und dann sagt dir irgendjemand, Entschuldigung, das Geld, was sie seit 2 Monaten ausgeben, das geben wir ihnen gar nicht.
Ja, also auf das sie eigentlich ja so dringend warten, weil ich meine, jetzt mal, wir machen nochmal eine separate Folge drüber, aber förderlich ist es nicht, so eine Krebserkrankung für deine Finanzen und du gehst eh schon total am Limit, ich bin voll im Dispo und meine Ersparnisse sind weg und natürlich brauche ich da jeden Monat ganz dringend dieses Krankengeld, weil es sonst einfach nicht weitergeht. Und jetzt sitze ich da und warte ich und dann lehnen die das ab. Da habe ich natürlich direkt Widerspruch eingelegt. Beziehungsweise die haben im Namen von Berlin abgesagt. Dann habe ich sogar Berlin angerufen, die so, nee, sie haben da einen Anspruch drauf. Weil das Argument war, ich war den Tag, bevor ich krank wurde, in der Elternzeit. Aber ich war 10 Tage später wieder am Arbeiten. Aber gut, und ich habe Krankengeld bekommen und Berlin sagt halt, wenn sie Krankengeld bekommen, bekommen sie auch das Übergangsgeld. Also lange Rede, kurzer Sinn.
Du wartest immer noch.
Ich
im August und
ich warte immer noch. Ja, und was mich aber so wütend gemacht hat, ich habe ja dann Widerspruch eingelegt, dann habe ich dann 100 Mal angerufen. Und in diesen Telefonschleifen zu hängen, ich kann es nicht mehr haben. Ich kann es nicht mehr haben. Entweder geht keiner dran, es klingelt nur. Oder endlich geht jemand dran, dann wird sofort aufgelegt. Oder du hängst in irgendeiner Telefonschleife.
Oh, Alex,
ich kann... Oder es ist besetzt. Ja. Darf ich
meine Gehässigkeit auch an dieser Stelle, also das ist hier wirklich eine gute Plattform, und da mal so nachträglich ein bisschen Frust rauszubringen. Also ich merke, bei mir ist es auch noch nicht emotional abgeschlossen. Also bei mir sind alle Dinge geklärt, die ich klären konnte. Ich habe Widersprüche noch und nöcher gestellt. Ich glaube, ich habe mich noch nie mit meinem Partner so oft gestritten, also in Form von Widersprüchen, wie mit irgendwelchen Instanzen, die irgendwie mit meiner Krankheit in Berührung gekommen sind. Und alle sagen immer so easy, ach, das lehnen die erstmal ab, schreib erstmal einen Widerspruch. Aber jeder Widerspruch, also ich verstehe es nicht. Also warum wird denn irgendwas überhaupt erstmal abgelehnt, damit man damit einen Widerspruch verhält? Also ich verstehe es nicht.
Ich glaube, oft ist es so, dass viele Leute dann also die geben dann auf, wenn sie halt das abgelehnt worden ist. Und vielleicht kalkulieren die dann auch damit.
Aber ich meine,
aber ich war noch nicht ganz fertig. Und zwar war es nämlich so, ich habe ja dann, nachdem der Widerspruch drin war, habe ich dann hinterher telefoniert. Ich habe gesagt, was ist denn jetzt? Und dann irgendwann hieß es, das ist nach Berlin geschickt worden, ihre Akte. Die kümmern sich drum. Und ich habe, also ungelogen, ich glaube, die letzten 8 Wochen damit verbracht, Berlin anzurufen und die AGE anzurufen, abwechselnd. Und jedes Mal, wenn ich dann gesagt habe, die AGE hat gesagt, die Akte wäre bei Ihnen. Nein, da ist nur ein Deckblatt angekommen. Ah, okay. Wir haben hier so einen Einscan-Service. Ich wieder bei der AGE. Und bis ich und du musst jetzt immer denken, ich brauche ja dann immer so lange, bis ich überhaupt durchkomme. Dann habe ich endlich jemanden, der ist dann wieder jemand anderes. Dem musst du die Geschichte wieder erzählen. Und dann habe ich, die haben 5-mal hat die AGE diese Akte nach Berlin geschickt. Also sowohl als Postweg, als Fax, als E-Mail. Und immer wieder hat Berlin gesagt, das ist jetzt nur ein Blatt angekommen. Und ich so, das kann doch nicht sein. Ich habe wirklich, ich war so verzweifelt, dass ich gesagt habe, an wen muss ich mich denn melden? Wie machen Sie denn das, wenn Sie jetzt 3 Monate kein Gehalt bekommen?
Ich stelle mir jetzt wieder vor, und also es ist dann so, kommt dann deine Akte an und dann sagt irgendjemand so, Nee, komm, da sagen wir, da, also jetzt so eine Top 5 ausreden, da sagen wir, dass das Deckblatt nur angekommen. Ja, okay.
Nee, ist wirklich? Das Schlimme ist, ja, also ich habe da wirklich jetzt mit so vielen Mitarbeitern gesprochen, die haben also einen Scan-Service. Und das kann schon sein, wenn das nicht richtig adressiert ist oder mit der richtigen Nummer oder so, dass das wirklich nur falsch eingescannt ist. Aber, und jetzt kommt mein Aber, anstatt dass dann jemand, der das kriegt, sagt, Leute, hier ist nur eine Seite angekommen, nein, das bleibt dann einfach liegen. Und wenn ich dann anrufe und sage, ja, was macht denn mein Fall? Ich gucke mal. Ah ja, wir haben da nicht alle Unterlagen. Ich so, okay, kümmert sich da jetzt jemand drum? Nein, wir sind, also wissen Sie, wie viele Anträge wir hier haben? Wir sind auch, also unterbesetzt sind sie beide,
es
personell.
Sind alle immer unterbesetzt.
Und dann denke ich so, das kann, und wir haben auch Bearbeitungszeiten. Und dann denke ich mir, okay, dann ist wahrscheinlich schneller, wenn ich halt immer hin und her. Also ich rufe wieder bei der AGA an, können Sie es bitte nochmal schicken? Und kann mich dann jemand vielleicht anrufen von Berlin und sagen,
das können wir nicht. Also,
dann habe ich Spezialfaxnummern bekommen, ich habe Telefonnummern bekommen, ich habe alles. Also ich glaube, ich bin der größte Albtraum von den Leuten, aber Gott sei Dank haben die ja immer jemand Frischen an der Leitung. Ne? Und ich habe, und jetzt wird es richtig peinlich, ich habe alles gegoogelt, wie ich an diese Rentenversicherung komme und habe dann eine, also jetzt wird's wirklich
Alex
peinlich.
Alex seilte sich vom Dach deutschen Rentenversicherung und schmiss ihre Akte in den Konferenzraum.
Ja, also ein Captain von mir hat mal gesagt, ich wäre wie so ein Rottweiler, ich immer was will, also dann würde ich mich festbeißen. Und du musst es sein.
Wir sprechen hier nicht über 100 Euro, das muss man einfach sagen.
Nee, und es geht hier um meine Existenz. Ja. Ich meine, ich habe Glück gehabt, dass ich mir Geld leihen konnte von verschiedenen Leuten. Aber wenn ich das nicht gemacht hätte, ich wäre insolvent jetzt. Ja? Und ich habe mich da wirklich festgebissen. Und ich habe dann eine gefunden über Instagram, die gerade in Elternzeit ist, die beim Deutschen Rentenversicherungsbund arbeitet. Und in meiner Verzweiflung habe ich der eine direkte Message geschrieben, habe gesagt, kannst du mir irgendjemand sagen, an wen ich irgendwo mich melden kann bei dieser Organisation? Ich komme da nicht weiter, da werden Akten hin und her geschickt. Ich telefoniere, ich glaube, die hat auch gedacht, das ist verrückt.
Gesagt, weißt du, wie viele
oder
Anträge
vielleicht
wir haben?
Wird die auch... Nein, aber es ist, keiner schreibt das auch bei sich rein, dass sie da arbeiten. Das war nur, sie hat es mit dem Hashtag verlinkt, weil die ihren Rentenversicherungsstrampler geschickt hatten zur Geburt. Und das war also
das
was,
schon
war
irgendwie auch ein bisschen, also Alex.
Also ich muss sagen, da habe ich natürlich auch so ein bisschen, bin ich dann over the top gegangen. Und das tut mir auch leid in dem Moment, jetzt mal Entschuldigung an die Dame, aber ich war in dem Moment so verzweifelt. Ja. Und ich dachte mir, wem kann ich denn noch, das kann doch nicht sein, dass die fünfmal diese Akte schicken und ich immer die bin, die in diesen Warteschleifen hängt
und
dann
mal
irgendwo durchkomme.
Also ich möchte noch mal in Erinnerung rufen, der Umgang, ja, also dem das passiert, nämlich dir, du bist ja kein, ja, Rottweiler klingt schön, aber du bist eine an Krebs erkrankte zweifache Mutter, die ihre Berufstätigkeit wieder aufgenommen hat. Also alles im Interesse des Systems. Was ist da passiert?
Genau, Zeit habe ich nicht.
Was ist da passiert?
Ja.
Also,
Also ich glaube, man muss dazu auch sagen, das ist nämlich auch eine ganz interessante Sache, dass du 78 Wochen Anspruch hast auf dieses Krankengeld. Ja. Und wenn das nämlich voll ist und du anderthalb Jahre das Krankengeld bekommen hast, dann fällst du nämlich raus aus dem Krankengeldsystem.
Ohne Ausnahme, also das muss man wirklich sagen.
Ohne
Ausnahme, egal was und ist.
Dann, egal was ist, und dann musst du nämlich hin und musst dich beim Arbeitsamt als Arbeitslosen-1-Geld beantragen. Und das ist schon wieder nochmal so ein riesen Rattenschwanz an Papierkram und Arztbriefe und alles. Und das ist natürlich auch sehr zermürbend. Und deswegen habe ich ja damals auch gesagt, ich würde dann innerhalb von 4 Wochen meine Wiedereingliederung anfangen, weil ich sonst mich halt hätte arbeitslos melden müssen und ich einfach keinen Bock hatte. Obwohl meine Ärztin sagte, also so fit sind sie jetzt eigentlich nicht, sie könnten auch noch mal ein bisschen zu Hause bleiben. Aber ich habe gesagt, ich kann nicht.
Was soll ich
sagen? Ich will nicht noch mehr.
Also das war nachher auch mein administrativer Albtraum. Also ich habe das erst bei der Reha gemerkt, ehrlich gesagt, wo man dann so Sozialversicherungsvorträge, also ich möchte ja schon fast sagen, also eigentlich haben wir so ein Mini-Studium des Sozialrechts hinter uns. Aber wie Schuppen von den Augen.
Jetzt kommen sie alle zu uns.
Eigentlich habe ich das immer so als blöd gelaufen Ding wahrgenommen. Aber erst bei der Reha fiel mir das wie Schuppen von den Augen. Und bei mir war das genau der gleiche Fall. Also ich hätte auch locker noch mal 1-2 Monate zu Hause zu Kräften kommen können. Und es war so, wenn du dieses Arbeitslosengeld bekommst, weil du ja auf jeden Fall nach diesen 78 Wochen aus dem Krankengeldbezug fällst, da musst du nochmal zur Reha. Und ich kam doch gerade von der Reha. Also was für Nonsens wäre das gewesen? Weil man dann sagt, wenn die bei der Reha beurteilen dann nämlich, ob du wirklich in diese Nahtlosigkeitsregelung fällst, also in eine Übergangsregelung, die dich dann wieder in deinen Arbeitsplatz wieder eingliedert. Oder ob die sagen, nee, das dauert wahrscheinlich jetzt doch nochmal unbestimmt lange, weil dann würden die dich nämlich in die Berufsunfähigkeitsrente schicken sollen. Also es ist dann nicht mal klar, dass du dieses Arbeitslosengeld bekommst, ne? Also als Übergangslösung. Wenn die bei der Reha sagen, nee, wir sehen es jetzt ehrlich gesagt noch nicht, dann gilt dieser Reha-Antrag, also den du ja machen musst, um das Geld zu bekommen, auch gleichzeitig als Rentenantrag. So, und jetzt möchte ich gerne mal auf den Tisch hauen und sagen, welcher kranke Mensch kann das eigentlich ertragen? Also bis man das verstanden hat, an welche Instanzen man geraten muss, was passiert eigentlich, wenn ich hier einen Antrag stelle, was kann mir eigentlich passieren? Also ich finde, dieses System ist so misstrauensbehaftet, weil du immer irgendwelche Fristen im Nacken hast. Also ich hatte das mit dem Schwerbehindertenausweis, den haben wir, glaube ich, wollten wir heute auch nochmal besprechen, ne? Wie das eigentlich, den musst du auch noch beantragen.
Ja, ja.
Da hatte ich ja ein Szenario. Also ich meine, ich bin nicht scharf darauf. Also ich bin nicht scharf darauf, mir einen Plastikausweis zu holen, der offensichtlich besagt, dass ich für diesen Staat eine Schwerbehinderung habe, also schwerbehindert bin. Aber er verschafft mir gleichzeitig...
Du musst ihn ja nicht, du musst ihn ja nicht holen, aber...
ich bekomme dadurch natürlich auch steuerliche Vorteile und auch einen bestimmten Schutz am Arbeitsplatz. Also habe ich mir den beantragt und diese...
Extra Urlaubstage.
Genau, aber diese Prozentzahl, die da drauf steht, die entscheidet unterm Strich über den Freibetrag deiner Steuern, unter anderem. Und bei mir war das so, ich war zu niedrig eingeschätzt worden. Und ich musste mich also streiten, wie behindert ich eigentlich bin. Ja, das klingt jetzt vielleicht irgendwie lustig. Ja.
Aber nein, aber ich glaube, das ist ja, hängt ja auch damit ab, davon ab, dass du wahrscheinlich erst, weil du erst brusterhalten operiert worden bist.
Also
und danach erst, oder?
Wurde mir meine Schwerbehinderung nicht mit der Krebserkrankung anerkannt. Also ich habe,
genau,
das
nicht.
Haben aber viele. Ja.
Echt? Also mir haben die damals gesagt, erst mit der OP würde ich das kriegen.
Das ist ja im Prinzip 9 Monate später, ne? Ungefähr. Sechs Monate. Ja, aber viele kriegen es ja sofort. Aber ist ja auch egal, ich wollte mich da ja auch nicht streiten, ist in Ordnung. Und dann muss ich ehrlich sagen, telefoniert man da ja auch. Ja, auch mit Menschen, die sich da empathisch nicht so richtig reinfühlen können. Also ich hatte das Gefühl, warum muss ich jemanden erklären? Es gibt ja so ein Regelwerk auch, das gibt das schwarz auf weiß her, so was einem zusteht. Und ich habe mich einfach schlecht dabei gefühlt, weil ich einfach Schwierigkeiten hatte, den Schwerbehindertenstatus für mich selbst anzunehmen. Ja, und dann muss ich jemanden noch davon überzeugen, dass ich ja nicht nur den Status will, sondern auch noch welchen. Also ich hatte das Gefühl, ich muss jetzt mich so...
Von wie viel Prozent reden wir denn da?
Ich habe 50 bekommen, aber ich bin ja beidseitig abladiert. Also mir stünden auch mehr zu. Auch die Tumorgröße spielt eine Rolle und die Aggressivität. Und ja, wie gesagt, also ich wollte oder brauchte dann einfach mehr für den... Ja, ich wollte es auch in trockenen Tüchern haben. Ich weiß gar nicht, warum ich mich da eigentlich ehrlich gesagt wieder so reingesteigert habe. Und Überraschung, der Fall ist immer noch in Prüfung. Meine erste Diagnose war 2017, ne? Also man muss auch ein bisschen Geduld mitbringen.
Aber da bin ich froh, weil die haben damals nämlich auch gesagt, ich habe 50%. Und dann haben die alle gesagt, oh, aber das sind viele, die haben auch mehr. Und du musst dann nochmal, ich so, nee. Habe ich überhaupt keine Energie für. Und jetzt, wo ich das höre, denke ich so, gut,
und
dass
das
der Kelch an mir vorbeigezogen ist.
Also auch wieder so ein, also wie du merkst, ich bin da auch nicht mehr so latent hinterher. Wahrscheinlich haben die auch nur ein Deckblatt von mir bekommen. Aber ich habe einfach da keine Energie mehr, mich da, also ich habe mich da jetzt an einen Sozialverband gewendet. die das jetzt für mich erklären werden.
Das kann man auch nur empfehlen. Das hätte ich nämlich auch machen sollen. Das haben mir mehrere nämlich auch gesagt, weil ich rede ja über alles immer öffentlich. Und haben die gesagt, ja, wenn ich an den Sozialbereich, ich so, ach, das kriege ich schon hin, da rufe ich noch zweimal an und dann ist das durch. Und dann zieht sich's und zieht sich's und zieht sich's. Und dann habe ich immer gedacht, ja, das haben die auch ganz, ganz oft schon gesagt.
Also,
wie hättest du mal?
Da muss ich muss jetzt nochmal ein paar Karma-Punkte verballern, Alex. Ich weiß, die sind bei dir sehr gut aufgehoben. Aber weißt du, was mich immer so erschrocken hat? Ich habe irgendwann das Gefühl gehabt, ich habe die Top 5 Ausreden von so Instanzen. Immer wenn ich angerufen habe, ist Folgendes passiert. Also du hängst ja minutenlang, das hast du ja schon angedeutet, in so einer ganz schlimmen Warteschleife. Und da gibt's,
wenn du Glück hast.
Es gibt ja zwei. Ne? Es gibt einmal die noch so einen analogen Ton haben. Sowas, ne? Oder es gibt die total fancy sind. Also da hast du so eine Melodie, so so ein Gitarrenriff und dann so. Oh, herzlich willkommen und danke für Ihre Geduld. Der nächste freie Mitarbeiter aus der Leitung geflogen. Also bevor du diese Odyssee, es dauert dann so 50 Minuten, bis du einen lebendigen Menschen am Telefon hast, bist dann auch total aufgeregt dann plötzlich, ja, weil du machst ja nebenbei die Spülmaschine vielleicht oder glotzt einfach an die Decke.
Jetzt nicht verpassen
auf gar keinen Fall. Und du hast also Menschen am Telefon und dann passiert auch Folgendes. Also es ist ja auch irgendwie so ein Multiple Choice eigentlich, würde ich fast sagen. Also entweder die Person sagt sowas wie, kann ich Ihnen nicht sagen, ich bin gerade erst aus dem Urlaub wieder da. Noch nie.
Das habe ich noch
meine
nie
gehört. Hat immer gesagt so, tut mir leid, ich war jetzt länger nicht im Büro. Also Oder sie sagen, pass auf, oh, tut mir leid, heute werden unsere IT-Systeme umgestellt, ich komme gar nicht in Ihre Akte. Gefühlt auch jedes zweite Mal passiert. Bei dir auch nicht? Oh Gott.
Nee, das hatte ich schon. Das hatte ich schon. Ja.
Ach, tut mir leid. Kann ich jetzt gerade gar nicht prüfen. Gar nicht prüfen. Also die Technik heute funktioniert nicht. Und es gibt Folgende, die sagen, ja, verstehe. Ich frag mal nach. Und du denkst dir, wow, endlich eine gute Seele in diesem Verein. Wow, toll, die kümmert sich.
Und dann fliegst du raus.
Und dann ruft dich nie wieder einer zurück.
Ich finde es immer so gut, wenn du sagst, ich stell sie mal durch. Und dann hörst du mir so,
Oh, Horror.
Also ich würde sagen, das Number One, top, war bei mir immer, ja, aber wissen Sie, wir sind auch so, also wir haben so einen personellen Engpass gerade. Das ist so, denke ich mir auch so, Also wir sind gerade ein bisschen unterbesetzt, ist ja auch so busy alles.
Ja. Oder auch gut. Mit wem haben Sie gesprochen? Und ich sage,
Ich habe mir immer aufgeschrieben, die Namen. Und wenn ich dann gesagt habe, wissen Sie, wie viele Leute hier arbeiten?
Alex, ich wollte es gerade sagen, mit wem haben Sie gesprochen? Ja, mit Frau Meier. Welche Frau Meier?
Die mit den roten Haaren.
Oh Mann, ey. Alex, weißt du, wenn es nicht so traurig wäre, ne? Ich muss es ja wirklich mal sagen.
Ja, ich weiß.
Oh. Aber wo haben wir da, also...
Weißt du, was noch wichtig ist?
Ich wollte dich gerade fragen, was hast du noch auf deiner Liste?
Ich habe den noch stehen, was ich ja auch ganz lustig finde. Also, und ich finde, man sollte es nochmal betonen, was du am Anfang gesagt hast. Ja, wir sind dankbar. Wir sind total dankbar, dass wir nicht in einem anderen Land leben, wo wir vielleicht mit $200,000 jetzt Rechnungen da sitzen würden, trotz Krankenversicherung. Das ist super, dass wir das alles bekommen. Aber ich sage immer, wenn du einen Anspruch darauf hast, dann will ich es auch haben. Ja. Also es geht nicht, wenn ich sehe, dass andere das kriegen, dann will ich es auch haben. Weil ich habe ja den Anspruch da drauf.
Das denke ich mir nämlich auch, ja.
Genau. Und die Sache ist nämlich die, und da ist noch so ein Punkt, was ich überhaupt nicht verstehe. Du hast jetzt Krebs und du hast innerhalb von 3 Jahren 78 Wochen Anrecht auf Krankengeld. Meine sind jetzt voll. Ne? Ich bin ja so ungefähr knapp vor Aussteuerung weg. Weil ich ja Gott sei Dank dann auf der Reha... Nee, ich bin so ausgesteuert, weil das Reha ja auch noch zählte. Also ich bin jetzt ausgesteuert. Das heißt, ich kann jetzt immer noch ab Zeitpunkt der Diagnose zählen diese 3 Jahre. Ich darf jetzt, wenn ich einen Rückfall kriegen würde, habe ich keinen Anspruch auf Krankengeld. Außer die 3 Jahre sind vorbei. Also ich würde dann direkt, müsste ich Arbeitslosen-Einzelgeld oder so beantragen.
Kommen wir nämlich zu einem Punkt. Da möchte ich dir mal ganz genau mein Worst Case sagen. Ich bin auch ausgesteuert. Ich hatte 2x Krebs. Nichts davon war meine Schuld. Ich habe alle Therapien durchgezogen. Es ist in keiner Sekunde so gewesen, dass ich die Beine hochgelegt habe und habe gedacht, mein Gott, macht Schmarotzen auf Steuerkosten Spaß. Ich habe das zu keiner Sekunde so gefühlt. Zu keiner. Nee. Ich bin nicht arbeiten gegangen, weil ich dazu körperlich und emotional nicht in der Lage war. Ich habe es geschafft. Ich habe mich wieder im Arbeitsleben, ich habe mir das Arbeiten dürfen hart erkämpft. Also so möchte ich das auch sagen, ja. Wenn ich jetzt sage, ich wäre gern 2 Monate länger zu Hause geblieben, dann meine ich damit nicht, weil ich so eine faule Sau bin. Also dieser Wegfall vom...
Ja. Endlich mal die Schränke ausmisten, also, ne? Endlich mal Frühjahrsputz machen.
Also ich habe diesen Wegfall meines Alltags, den ich ja durch meine Arbeit sehr definiert habe, ich habe da sehr drunter gelitten. Und immer wenn ich sage, ich arbeite jetzt, dann ist das für mich eine Etappe, die ich für mich erreicht habe. Also, weißt du, ich sehe das als großen Gewinn an. Und jeden Tag, und besonders vor Nachsorgeuntersuchungen, denke ich mir, es darf jetzt nichts mehr passieren. Weil theoretisch ist es so, ich müsste noch 2 Operationen machen. Und ich kann sie gar nicht machen, weil ich kann mir das gar nicht leisten. Weil in diesen Fällen greift nämlich diese gar keine Übergangsregelung, weil die sind darauf ausgerichtet, dass du ja nach der Aussteuerung gar nicht arbeitsfähig bist. Ich bin ja arbeitsfähig, würde aber durch Operationen nochmal 2x 4 Wochen ausfallen. 4 Wochen sind 1 Monatsgehalt. Also ich kann nicht auf mein Monatsgehalt verzichten. Und ich kann mir streng genommen diese Operation nicht leisten, obwohl sie gesundheitsförderlich wären. Und es ist jetzt nicht so, dass ich mich jetzt zur Arbeit schleppe und humpel und keine Ahnung, Brust auf dem Rücken habe oder so. So ist es nicht. Aber ich würde mich einfach besser fühlen, wenn diese Dinge korrigiert werden. Das hat einfach was mit meiner Narbengebung zu tun und Narbenkorrektur. Also meine Wunde von meiner Ablationsoperation ist zum Beispiel immer noch offen. Ich würde das gerne professionell verschließen lassen und korrigieren lassen, damit ich mich wieder uneingeschränkt bewegen kann. Und ich kann das, wie du sehr richtig gesagt hast, erst 3 Jahre nach meiner Erstdiagnose, das ist Ende kommenden Jahres, damit ich wieder Anspruch auf ein Krankengeld komme. Und jetzt muss ich sagen, es ist eine Sache, die sehr, sehr traurig ist, weil ich durchaus arbeitsmotiviert bin und nur, weil ich wieder mit einem Arbeitsausfall kalkuliere, würde ich dafür kein Cent Krankengeld bekommen. Und das finde ich schon ganz schön heftig. Und ich meine, bei mir, ich würde es nicht unter Luxusproblem verbuchen, würde ich nicht. Also es lassen sich wirklich Menschen auch wegen, keine Ahnung, anderen Dingen, harmloseren Dingen, lange krank schreiben, aber ich darf es nicht. Und da fühle ich mich ungerecht behandelt. Da könnte ich manchmal weinen drüber. Also wir lachen da jetzt klar über eine Warteschleife und über Erfahrung, aber ich sage dir auch ganz ehrlich, bei mir ist nach 1,5 Jahren Widerständen gegen irgendwelche höheren Instanzen, die für meinen Lebensunterhalt irgendwie beigetragen haben in irgendeiner Form und Art und Weise, bei mir ist die Luft raus. Ich kann mich einfach nicht mehr streiten, ob mit Sozialverband oder ohne. Ja. Ich bin emotional so platt. Ich könnte es nicht einmal mehr ertragen, dass mir irgendjemand einen empathielosen Kommentar zuschiebt. Ich kann es nicht ertragen. Ja. Wirklich nicht.
Rennst offene Türen bei mir ein. Weil es ist ja so, am Anfang der Erkrankung bist du ja noch eigentlich top gesund.
Also man fühlt sich so.
Du bist fit und dann. Oder fühlt sich so, ne? Und dann kommt halt so viel auf dich zu. Ich musste die Haushaltshilfe organisieren und was weiß ich, einen Taxischein, dass ich zur Chemo komme und bla bla bla, Krankengeld. Da sind 1000 Sachen, aber da bist du ja noch fit. Aber je weiter die Krankheit halt vorschreitet, hast du A, so und so viele schreckliche Telefonate, Schreiben. Jedes Mal, wenn schon ein Brief kam, irgendwas Offizielles, wurde mir schon ganz schlecht, bevor ich den aufgemacht habe. Ich dachte, oh Gott, was kommt jetzt denn wieder?
Da musst du Fristen berücksichtigen.
Da sind Fristen, da müssen Sachen gezahlt werden, da müssen Sachen zurückerstattet werden.
Da musst du einreichen.
Und das ist so ein Heckmeck, genau. Und das machst du 1,5 Jahre.
Schreiben.
Und diese ganzen Widersprüche und alles. Und dann kannst du einfach nicht mehr. Und
ich habe noch einen Klassiker. Ich hatte ja nach meiner Ablationsoperation, also wie gesagt, der Krebs war 2x da, ich war einfach fertig im Krankenhaus. Ich war einfach fertig. Und dann hieß es ja, das Medikament, das ich bekommen sollte, das kann man verschreiben. ja. Aber das ist bei anderen Krankheitsverläufen üblich. Ich sollte doch, wenn ich denn könnte, die ersten Packungen auf eigene Rechnung bezahlen, dann würde ich ein Rezept bekommen, damit wir so schnell wie möglich anfangen können, solange die Prüfung bei der Krankenkasse geht. Chemomedikamente sind richtig, richtig, richtig teuer. Dafür gingen meine Rücklagen drauf.
Was war denn das?
Das waren die Capecitabine, das Xeloda.
Ich habe das so
ja,
bekommen.
Ja, aber bei dir war ja auch, dass du warst ja nach Chem, also du warst ja Schema F.
Okay.
Du warst ja Schema F. Bei dir ist es ja wie nach Leitlinien vorgesehen, wenn nach dem OP noch ein Tumorrest da ist, dann kriegst du noch die Capecitabine. Bei mir war das nicht so, weil ich ja unter laufender Chemotherapie einen vollwertigen Tumor hatte. Genau. Und das wird dann anders bewertet. Und dann haben die eine...
Mann, dabei ist das doch eigentlich viel krasser bei dir. Also das verstehe ich wieder. Also,
und dann
ich verstehe
haben
das
die
nicht.
Sich damit Zeit gelassen. Also ich kaufte dann nicht nur eine Packung, sondern ich kaufte 2, 3, 4. Bupp, waren 3.000 Euro weg. Irgendwann habe ich dann mal so in die Hand gehustet und habe gesagt, Entschuldigung, ich weiß gar nicht mehr, wo ich mir das leihen soll. Wenn ich ehrlich sein soll. Wie ist denn der Sachstand der Kostenübernahmeprüfung? Und dann habe ich diese Kostenübernahmeprüfung bekommen, ab dem Zeitpunkt des neuen Zyklus. Also ich habe Zyklus 3, sage ich jetzt mal, also nach 3 mal 3 Wochen,
nein,
die Kostenübernahme bekommen für alle zukünftigen Zyklen, aber nicht für die, die ja hinter mir lagen, die ich ja schon ausgelegt habe. Und dann kommen natürlich so kluge Stimmen und sagen, nein, du hättest da einen Eilantrag, ja, hätte, Fahrradkette. Wenn du das nicht jeden Tag machst,
ja,
dann weißt du das nicht. Mhm. Ich habe es zurückerstattet bekommen, aber es war wieder, ne, Widersprüche schreiben, ärztliche Gutachten einholen, von A nach B rennen, nochmal die Entscheidungen einreichen. Und ich denke mir so, es kann nicht meine Aufgabe als Patient sein, das zu tun. Es kann einfach nicht wahr sein. Also ich hatte eine nicht verheilte Wunde, mit der ich überall hinrennen musste. Also ich fand es ganz schlimm. Und ja, und das sind so viele Kleinigkeiten. Ich meine, okay, es ist dann gut ausgegangen. Okay, das andere ist auch gut ausgegangen. Okay, das, also, aber die Summe macht's irgendwie.
Es war so ein schwerer Weg. Auch. Also, ich habe noch eins, weißt du, was wo ich mich total lang mit rumgeschlagen habe? Das war dieses Freistellen der Zuzahlung.
Ja.
Das heißt, wenn du in die Apotheke gehst, hast du immer einen Eigenanteil. Und diesen Eigenanteil, den hat man halt auch immer bei diesen sehr, sehr teuren Chemomedikamenten. Ja. Das heißt, ich habe, was weiß ich, 2.000, 3.000 Euro pro Jahr an Eigenleistungen gezahlt. Und da gibt es halt diese Regelung, dass wenn du chronisch krank bist, dann und das dann alles, was über 1% deines Brutto-Einkommens geht, wird ja zurechterstattet.
Das alleine ist schon eine Willkür, weil 1%.
Ja, es sind 2% normalerweise und bei mir ist zum Beispiel im ersten Jahr sind es 2%, weil ich meine Schwerbehinderung ja erst danach bekommen habe. Aber ist auch
aber
egal.
Aber soll ich dir mal witzigerweise sagen, das habe ich sofort anerkannt bekommen. Ab Tag 1 hat meine Onkologin gesagt, 1%, du bist chronisch krank und ich habe es auch bei der Krankenkasse tatsächlich so anerkannt bekommen. Da hatte ich überhaupt nicht voll die
Nee, weil ich habe 2019 habe ich die ganzen Rechnungen für 2017 und 18 eingereicht dann endlich. Ich habe es einfach nicht vorher geschafft. Dieser Papierkram, ich muss dann irgendwas nachweisen.
Jeden Beleg von jeder Apotheke, ne? Also
ja, genau. Und da musste ich aber noch alle möglichen Infos dazu und ich war so überfordert und habe ich das aber alles durchnummeriert. Und dann, nachdem ich dachte, so, jetzt hast du es endlich weg, juhu, und jetzt kriegst du endlich dieses Geld zurück, kam dann ein Schreiben zurück, so, das ist nett, dass die uns die ganzen Rechnungen geschickt haben, wir bräuchten aber bitte die Zahlungsbelege für jedes Einzelne. Und ich dachte, ich beiß mal ganz kurz in die Tischplatte.
Die Zahlungsbelege. Ich dachte,
ja, das hat halt nicht gereicht. Ich habe von der Apotheke, die meine Chemos an meinen Onkologen geliefert haben, habe ich eine Rechnung bekommen, das habe ich dann immer überwiesen, das Geld. Diese Rechnung hat aber nicht gereicht, sie brauchten den Zahlungsbeleg. Das heißt, ich musste meine Konten durchgehen und dann ausdrucken, dass es auch überwiesen worden ist. Aber das lag ja teilweise so weit zurück, dass ich das mein Online-Konto leider gar nicht mehr hergab. Ich sagte, ich habe jetzt noch
oh Gott, ich muss mal kurz
letzten Monat
atmen.
Das letzte Mal ich wurde im Krankenhaus angerufen. Ich so, könnten Sie mir bitte noch mal einen Zahlungsbeleg schicken, dass ich damals, als ich dieses Tagegeld bei Ihnen gezahlt habe, oder ich habe in der Apotheke angerufen für meine allererste Chemo, die Zuzahlung, das war halt auch nicht mehr. Ich so, haben Sie da irgendwie, können Sie mir das irgendwie bestätigen oder so? Haben die auch gemacht.
Ja, aber das Glück musst du ja auch erstmal haben. Ne? Nachher haben die auch eine Warteschleife. Puh. Alex, in diesem Sinne, ich würde gerne so eine analoge Warteschleife ansummen, denn wir haben tatsächlich heute natürlich nicht über alles gesprochen, über das wir sprechen wollten. Aber wir haben, glaube ich, so einen Eindruck vermittelt, wie das ist. Also es ist nicht mal eben so, man ist krank, lehnt sich zurück, weil man nicht mehr im Job ist und kann sich voll auf die Gesundheit konzentrieren, zurücklehnen und gesund werden. So ist es leider nicht. Also ich würde mir wünschen, das kann man ja vielleicht mal so formulieren, liebe Instanzen des Gesundheitswesens, finanzieller Art oder nicht, was können wir tun, um die Zusammenarbeit zwischen uns in irgendeiner Art und Weise zu verbessern. Es muss doch da Mittel und Wege geben. Wir sind offen.
Genau, wir sind offen für Kooperationen.
Total. Wir geben es weiter an alle möglichen. Und ich bin mir sicher, ich glaube, eine gute Zusammenarbeit funktioniert besser als erstmal Widerspruch. Und dann schauen wir mal. Klare Regelung, bitte.
Da würde jeder gewinnen und jeder Geld sparen bei dem Ganzen. Auf jeden Fall. Sprecht uns an.
Sinne. Es war mir ein Fest.
Es war wieder schön. Auf jeden
Macht
Fall.
Es gut, ihr Lieben.
Bis nächste Woche.
Tschüss.
Tschüss.